Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Der zweite Brief des Paulus an die Thessalonicher ist ein Schreiben, in dem das gegenwärtige und zukünftige Sein der Christen angesprochen wird. In seinem Schlussteil fasst Paulus dazu das unbedingt Nötige zusammen, was er den Christen in Thessalonich mitgeben möchte. Und das betrifft nicht nur sogenannte Glaubensfragen. Die Thessalonicher waren dabei, auf eine gute Art und Weise im Verhältnis zu ihrem Herrn Jesus Christus zu leben. Doch damit erregten sie bei anderen Menschen offenbar Anstoß. Jedenfalls erwähnt Paulus in seinen Briefen an sie, dass sie in Verfolgungen und Bedrängnisse geraten sind. Paulus muntert sie auf, lehrt und ermutigt sie. Und nun lässt er sie wissen, dass auch er selbst durch Verfolgung und Schwierigkeiten beeinträchtigt ist. Dazu kann ich nur sagen, wenn Sie, liebe Hörer, einmal für den Herrn einzustehen haben, wird auch Sie das etwas kosten. In der letzten Sendung ging es darum, mit welchen Menschen die Christen auf welche Weise Umgang pflegen sollen. Außerdem haben wir gesehen, dass ein Christ es nötig hat, im Wort Gottes gefestigt zu werden. Dann haben wir erkannt, welche Bedeutung das praktische Leben eines Christen hat und wie dieses Leben gegründet sein muss im Wort Gottes. Nun kommen wir auf die Arbeit eines Christen zu sprechen. Und das ist ebenfalls etwas sehr Praktisches. Es umfasst jene Bereiche, in denen wir Leidenschaft brauchen, dass das Wort Gottes seinen Weg findet in unser Herz und Sein. Im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, in den Versen 7 und 8, äußert sich Paulus dazu folgendermaßen. Denn ihr wisst, wie ihr unserem Vorbild folgen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich bei euch gelebt, haben auch nicht umsonst Brot von jemandem genommen, sondern mit Mühe und Plage haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. Paulus hat, wie es hier heißt, auch nicht umsonst Brot von jemandem genommen. Nicht umsonst bedeutet, er hat gezahlt für das, was er gegessen hat. Weiter schreibt er, sondern mit Mühe und Plage haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. Seine Gewohnheit war, dass er an einem Ort niemals andere für sich aufkommen ließ, während er sich dort auf einem Missionseinsatz befand. Ich denke, das galt speziell für seine erste Missionsreise. Wenn er an einem Ort ankam als Missionar, hatte freilich niemand für ihn eine Reservierung getätigt im nächstgelegenen Motel. Es gab auch kein Stipendium, das ihm dabei half, seine Lebenshaltungskosten zu tragen. Keine Liebesgabe war für ihn gesammelt worden, wenn er irgendwo zum ersten Mal auftauchte. Er achtete einfach sehr darauf, seine Kosten selbst aufzubringen. Er erwähnt das gegenüber den Thessalonichern und auch gegenüber den Korinthern. Wenn er Gemeinden gründete, bestritt er seinen Lebensunterhalt dadurch, dass er als Zeltmacher arbeitete. Allerdings, nachdem die Gemeinden festere Formen angenommen hatten und Paulus zum zweiten oder dritten Mal auf Besuch zu ihnen gekommen war, dann hat er schon Gaben von ihnen angenommen. Den Galatern gegenüber macht er sogar deutlich, dass sie etwas geben sollten. Den Philippern dankt er für ihre Gabe. Auf seiner dritten Missionsreise nahm er persönlich eine Spende in Empfang, um sie den mittellosen Christen von Jerusalem zu überbringen. Offensichtlich hatte die Überzeugung, dass Jesus Christus ganz gewiss wiederkommen wird, bei Paulus nicht dazu geführt, dass er zu einer Art von Fanatiker geworden wäre oder einen unvernünftigen Standpunkt gegenüber finanziellen Dingen eingenommen hätte. In jeder Epoche gibt es wohl fanatische Menschen. Im 19. Jahrhundert waren es jene, die von der Wiederkunft Christi so stark fasziniert waren, dass sie ihre Häuser und Besitztümer verkauften. Sie bekleideten sich mit weißen Gewändern und begaben sich ganz oben auf das Dach des Hauses, um den Herrn dort zu erwarten. Doch im Grunde haben sie sich selbst als Fanatiker entlarvt. Man brauchte sie beispielsweise nur zu fragen, warum sie aufs Dach stiegen. Könnte der Herr einen Menschen nicht genauso gut vom Erdboden in die Luft erheben wie von einem Dach? Wenn jemand glaubte, auf diesen Höhenunterschied von ein paar Metern kommt es an, warum ist er dann nicht gleich auf einen Berggipfel geklettert, statt nur auf ein Dach? Und warum in aller Welt benötigt jemand ein weißes Gewand? Ich denke, der Herr wird uns schon mit passenden Bedeckungen ausrüsten, wenn wir eines Tages in seine Gegenwart treten werden. Und warum haben diese Leute ihr Hab und Gut verkauft und es zu Geld gemacht? Dachten sie etwa, dass sie ihr Geld mitnehmen könnten? Man sieht, Menschen tun manchmal sehr spezielle und unsinnige Dinge, nur aufgrund dessen, weil sie behaupten, an das baldige Kommen Christi zu glauben. Tatsache ist, dass es keine spezielle Lehre in der Bibel gibt, die mein Tun für Christus auf irgendeine Weise erleichtern oder noch wertvoller machen könnte. Wenn Sie daran glauben, dass er wiederkommen wird, dann sollten Sie hier auf Erden ganz einfach für ihn arbeiten. Sie sollten emsig sein für den Herrn. Vielleicht werden Sie ein paar Samenkörner des Wortes Gottes ausstreuen im Feld der Welt, so dass Sie womöglich einen Ernteertrag einbringen können. Doch alles, was darüber hinausgeht, ist nichts Nütze. In Vers 9 kommt Paulus noch einmal auf seine eigene Versorgung und die seiner Mitarbeiter zu sprechen. Nicht, dass wir dazu nicht das Recht hätten, sondern wir wollten uns selbst euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachfolgt. Paulus sagt, dass er als ein Apostel, der sie zum Herrn geführt hatte und eine Gemeinde in ihrer Mitte aufgebaut hatte, das Recht und die Autorität dazu besaß, ein Opfer von ihnen zu verlangen. Dennoch tat er es nicht, weil er ein Beispiel sein wollte für die Christen in Thessalonich, damit diese nicht zu fanatischen Ansichten fehlgeleitet würden. Ein junges Paar, das zu meinen Schülern gehörte, als ich an einer Bibelschule tätig war, hatte die Tendenz zum Fanatismus. Die beiden dachten, sie wären Christen ganz besonderer Art, ja, richtige Superchristen. Aber ihre Examenspapiere waren lediglich befriedigend oder ausreichend, weil sie nicht wirklich Bescheid wussten im Wort Gottes. Da half es auch nichts, dass sie sich den Anschein gaben, außergewöhnlich geistlich zu sein. Unter uns gesagt, glaube ich nicht, dass eine Person überhaupt geistlich und zugleich ahnungslos gegenüber Gottes Wort sein kann. Wie es auch sei, die beiden jungen Leute kamen zu mir, nachdem ich in jener Stadt Gemeindepastor geworden war, und sie teilten mir mit, dass sie nun auf das Missionsfeld hinausgehen wollten. Sie besuchten die Gottesdienste der Gemeinde, in der ich predigte, obwohl sie dort keine Mitglieder waren. Ich fragte sie, ob ihnen für ihren geplanten Dienst genügend finanzielle Unterstützung zur Verfügung stünde. Sie sagten, nein. Ich fragte, denkt ihr, dass ihr in die Mission gehen könnt ohne Unterhalt? Ach, meinten sie da, wir werden dem Herrn vertrauen. Nun, ich sagte dazu, es ist schön, Gott zu vertrauen, aber könnt ihr ihm nicht vertrauen, dass er eure Unterstützung hier bewerkstelligt? Müsst ihr unbedingt abwarten, bis ihr auf dem Missionsfeld angekommen seid, um ihm dort zu vertrauen, dass er euch unterstützt? Warum werdet ihr nicht einfach Teil einer richtigen Missionsgesellschaft und arbeitet mit ihr zusammen? Wenn der Herr euch berufen hat, auf das Missionsfeld zu gehen, wird er euch Unterstützung zukommen lassen. Der Herr wird eure Bedürfnisse bestimmten Leuten ans Herz legen, die für euch beten und euch finanziell unterstützen werden. Doch nein, sie wollten es nicht auf diese Weise tun. Sie wollten allein Gott vertrauen. Nun, dieses junge Paar ging hinaus auf das Missionsfeld und geriet in Not. Die beiden mussten nach Hause zurückkehren und waren dabei auf das Geld von Freunden angewiesen, die es zusammenlegten, um die Rückreise zu finanzieren. Seit diesem Zeitpunkt lebte das Paar getrennt und schließlich kam es zur Scheidung. Die junge Frau hat dann noch einmal geheiratet und der junge Mann soll all seinen Glauben über Bord geworfen haben, obwohl ich ernsthaft bezweifle, dass er jemals richtig geglaubt hat. Das ganze Verhalten dieses Paares war in meinen Augen töricht und fanatisch. Paulus hat seinen Missionsdienst sehr praktisch verstanden. Er sorgte selbst für seinen Lebensunterhalt, indem er mit den eigenen Händen arbeitete. Und er tat das, um den Christen in Thessalonich als Beispiel zu dienen. In Vers 10 unseres Bibeltextes spricht er Klartext. Denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Ein Christ, der nach der Wiederkunft des Herrn Ausschau hält, ist kein Träumer, sondern einer, der emsig mit anpackt. Keine Arbeit, kein Essen. Das ist die Regel, die der Apostel hinterlassen hat. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Es ist erstaunlich, wie fanatisch die Menschen angesichts dieser Dinge werden können. An einer theologischen Ausbildungsstätte in den Vereinigten Staaten erzählt man sich noch heute die folgende Geschichte, die sich vor vielen Jahrzehnten zugetragen hat. Zwei junge Männer teilten sich als Studenten ein Zimmer und sie waren ein anderes Beispiel für solche abgehobenen Superchristen, die dachten, sie wären in ihrem Leben bereits vollständig geheiligte Wesen. Eines Tages erschienen sie nicht zum Essen. Es mag beim Frühstück geschehen sein oder beim Mittag- oder Abendessen. Aus diesem Grund machte sich der Leiter dieser theologischen Einrichtung auf zu ihnen, um zu sehen, ob es irgendein Problem gäbe. Die beiden saßen ruhig in ihrem Zimmer und starrten ins Leere. Er fragte sie, ob sie vielleicht krank wären. Nein, sie waren nicht krank. »Dann würde ich gerne wissen, warum ihr nicht zum Essen runterkommt.« Daraufhin antworteten sie, »Wir vertrauen allein dem Herrn. Wir warten auf ihn, damit er uns zeigt, ob wir tatsächlich zum Essen runtergehen sollen.« Auf die Nachfrage, »Seid ihr hungrig?« gaben sie zu, dass es so sei. Sie wurden gefragt, »Denkt ihr nicht, dass das eine der Weisen ist, mit denen Gott euch wissen lässt, dass ihr zum Essen runterkommen solltet?« Sie antworteten, nein, wir warten auf eine spezielle Anweisung von Gott und wir werden so lange hier warten, bis es geschieht. Da sagte der Leiter der Ausbildungsstätte zu ihnen, ich habe Neuigkeiten für euch, ich werde euch jetzt in Bewegung setzen, aber nicht in Richtung Speisesaal, sondern raus aus unserer Einrichtung. Ihr könnt hier nicht bleiben, sondern werdet uns verlassen. Es gibt hier keinen Platz für diese Form von Fanatismus. Heute erleben wir eine Spielart dieses Fanatismus auf dem Gebiet der Prophetie. Es ist ganz interessant, dass Paulus in diesem Brief, der doch auf weiten Strecken mit prophetischen Inhalten zu tun hat, bei fast der Hälfte seiner Aussagen übergeht zu praktischen Gesichtspunkten. Paulus legt also den Schwerpunkt auf die praktische Seite der großen Wahrheit vom Kommen Christi zu seiner Gemeinde. Es ist eine Sache, fanatisch zu werden über diese Prophezeiungen, und es ist gänzlich eine andere Sache, an die prophetische Wahrheit zu glauben und sie dann einzuordnen und zu verzahnen mit unserem Leben, so dass sie für uns praktisch und tatkräftig wird. Ich sage es noch einmal, wir sollen tätig sein, während wir auf die Wiederkunft Jesu warten. Ein Gärtnermeister auf einem großen Gut im nördlichen Italien führte einmal einen Besucher durch ein Schloss und die wunderschönen, sorgsam gepflegten Anlagen. Als der Besucher mit dem Gärtner und seiner Frau zu Mittag aß, sprach er ihnen Lob aus für die sehenswerte Art, mit der sie die Gärten in Schuss hielten. Dann wurde eine Frage laut. »Sagen Sie, wann ist eigentlich zuletzt der Besitzer hier gewesen?« »Es ist schon über 10 Jahre her«, entgegnete der Gärtner. Der Besucher wollte wissen, »warum aber pflegen Sie dann die Gärten auf eine so tadellose und liebevolle Weise?« Der Gärtner erwiderte, »weil ich weiß, dass er wiederkommen wird.« Der Gast setzte nach. »Kommt er denn in den nächsten Tagen oder vielleicht nächste Woche?« Der Gärtner gab zur Antwort, »ich weiß es nicht, wann er kommt, aber meinetwegen kann er auch heute schon kommen.« Verstehen Sie, obwohl der Besitzer nicht an diesem Tag kam, lebte der Gärtner im Lichte dessen, als würde der Besitzer unmittelbar im Begriff sein zu kommen. Der Gärtner lungerte nicht herum am Tor, um die Straße hinabzuschauen, ob sein Chef wohl käme, sondern er befand sich im Garten, beim Stutzen, Schneiden, Mähen, Pflanzen. Er hatte zu tun. Und das ist, wovon Paulus redet, wenn er sagt, wir sollen bewährt sein im Werk des Herrn, mit Blick darauf, dass er im Begriff ist zu kommen. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen, schreibt Paulus. Diese Aussage deutet darauf hin, dass es unter den Thessalonichern ein paar Fanatiker gab, die sich einfach zurückzogen und die Entscheidung trafen, ihre ganze Zeit damit zu verbringen, nach dem Kommen des Herrn Ausschau zu halten. Paulus schreibt, gebt ihnen nichts zu essen, sie sollen selbst dafür arbeiten. Im Anschluss daran schreibt der Apostel in Vers 11, denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Hier wird uns die Situation näher beschrieben. Da gab es einige, die sich nicht daran beteiligten, tätig zu sein, an etwas Schöpferischem. Sie waren nicht interessiert daran, das Wort Gottes auszubreiten, aber sie hatten zu tun, sie waren Wichtigtuer. Sie machten sich selbst tatsächlich zu Plagegeistern und sie bewirkten Unmut in der Gemeinde von Thessalonich. Es braucht nur einen faulen Apfel, um den ganzen Korb mit Äpfeln zu verderben. Es braucht nur einen bitteren Tropfen, um den Kelch zu verderben. Und ein Fanatiker in der Gemeinde kann dem geistlichen Leben einer großen Anzahl von Menschen Schaden zufügen. Das ist der Grund, warum Paulus zuvor in Vers 6 sagte, dass sie sich zurückziehen sollten von solchen Menschen, die einen unordentlichen Lebenswandel hatten. Und ich bin mir sicher, er hatte dabei solche Wichtigtuer im Sinn. Sie waren emsig wie die Termiten, aber sie waren auch schädlich wie Termiten für die Gemeinde in Thessalonich. Weiter mit Vers 12. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Das klingt nicht gerade nach etwas Geistlichem, oder? Es hört sich auch nicht sehr nach Theologie an, aber es handelt sich um eine wirklich praktische Anweisung. Es würde eine Menge Probleme lösen helfen in einer durchschnittlichen Gemeinde, wenn die Wichtigtuer, die Ruhestörer, still wären und etwas Positives tun würden. Es ist interessant, dass der Mann, den ich als den größten Unruhestifter aller Gemeinden, in denen ich tätig war, kennengelernt habe, zugleich auch der knausrigste von allen war. Davon wusste ich aber noch nichts, bis eines Tages der Kassierer einer Gemeinde mit mir über den Ärger sprach, den dieser Zeitgenosse allen bereitete. Ich gab zu bedenken, na ja, er ist ein wohlhabender Mann und vermutlich ein ziemlich großzügiger Spender. Und deshalb ist er natürlich daran interessiert, wie sein Geld ausgegeben wird. Der Kassierer schaute mich an und lachte. Er sagte, dieser Mann, er gibt $10 in einem Jahr für das Werk des Herrn. Glauben Sie mir, er bereitete uns wesentlich mehr Ärger, als $10 wert sind. Solche Leute muss es damals auch in Thessalonich gegeben haben. Deshalb sagte Paulus, dass sie doch bitteschön an die Arbeit gehen und sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern sollten. Er fährt dann fort in Vers 13, ihr aber, liebe Brüder, lasst's euch nicht verdrießen, Gutes zu tun. Ein wunderbarer Vers. Ein Christ, der sich auf die Wiederkunft Jesu freut und darauf seine Hoffnung setzt, der soll sich nicht darüber beschweren, dass er für den Herrn an die Arbeit geht und für ihn tätig ist. Wie es der Bibellehrer Moody formulierte, ich werde zwar müde beim Arbeiten, aber ich bin der Arbeit nicht müde. Weiter mit Vers 14. Wenn aber jemand unserem Wort in diesem Brief nicht gehorsam ist, den merkt euch und habt nichts mit ihm zu schaffen, damit er schamrot werde. Die Menschen in der Gemeinde sollten sich von Unruhestiftern und Quertreibern fernhalten. Allerdings buhlen viele von diesen Leuten um Anerkennung. Sie versuchen, sich bei den anderen einzuschmeicheln und wollen keinesfalls als Lästermäuler bezeichnet werden. Wenn ein solcher Tunichtgut bereit wäre, sich von Klatsch und Tratsch fernzuhalten, wäre das wahrlich ein großer Segen für die Gemeinde. Vers 15. Paulus schreibt: Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Es soll also versucht werden, ein Gemeindemitglied, das sich auf Abwegen befindet, zurückzugewinnen. Und schließlich hat Paulus auch für die Thessalonicher einen passenden Segenswunsch bereit, der in Vers 16 zu finden ist. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Die Verse 17 und 18 bilden den Schlussteil des zweiten Thessalonicher Briefes und enthalten einen Gruß und einen Segenswunsch. Zunächst Vers 17. Der Gruß mit meiner, des Paulus Hand. Das ist das Zeichen in allen Briefen, so schreibe ich. Dieser Brief an die Christen von Thessalonich wurde also von Paulus eigenhändig unterschrieben. Und Vers 18 lautet dann: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Sein Brief endet mit einem Zuspruch des Segens. Es ist der Abschluss eines wunderbaren Briefes, der uns lehrt, dass das Wissen über Gottes Wort und eben nicht die Anstiftung zu Fanatismus oder Lässigkeit unseren Herzen Frieden bringt. In dieser Sendung haben wir das Ende des zweiten Thessalonicher Briefes erreicht. In der nächsten Folge aus der Reihe durch die Bibel wechseln wir ins Alte Testament. Wir folgen dann dem Buch des Propheten Jeremia. Für dieses Mal verabschiede ich mich von Ihnen. Auf Wiederhören und Gott befohlen.